Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9-Nah-Tree-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Was Google wirklich will von Thomas Schulz ist ein journalistisch geprägtes Sachbuch über den Aufstieg, die Denkweise und die Zukunftsambitionen von Google bzw. Alphabet. Auf Basis zahlreicher Gespräche und Beobachtungen aus dem Umfeld des Unternehmens zeichnet Schulz kein reines Anklagebild eines datenhungrigen Konzerns, sondern untersucht auch die innere Logik hinter Googles Innovationskultur. Im Mittelpunkt stehen die Gründer Larry Page und Sergey Brin, die kalifornische Ideologie des Silicon Valley sowie die Frage, wie ein Unternehmen mit enormer Marktmacht zugleich als Suchmaschine, Infrastrukturplattform und Forschungslabor agiert. Das Buch erklärt Projekte und Arbeitsweisen, die weit über klassische Internetdienste hinausgehen, etwa bei autonomem Fahren, Quantencomputing, Robotik oder der Internetversorgung abgelegener Regionen. Dadurch entsteht ein Überblick darüber, wie Google technologische Entwicklung, Wirtschaft und gesellschaftliche Erwartungen zugleich prägt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens Googles Selbstverständnis als Technikunternehmen mit Weltverbesserungsanspruch. Ein zentrales Thema des Buches ist die Frage, wie Google sich selbst sieht. Schulz beschreibt ein Unternehmen, das nicht nur Gewinne maximieren will, sondern davon überzeugt ist, mit Technologie grundlegende Probleme lösen zu können. Diese Haltung unterscheidet Google von klassischen Konzernen, weil sie Wachstum, Forschung und gesellschaftlichen Einfluss zusammendenkt. Das Buch zeigt, dass diese Überzeugung tief in der Kultur des Unternehmens verankert ist und von den Gründern Larry Page und Sergey Brin geprägt wurde. Daraus ergibt sich die Zehntel-Denkweise Lösungen sollen nicht nur ein wenig besser, sondern radikal besser als bestehende Angebote sein. Schulz macht damit verständlich, warum Google so viele Projekte gleichzeitig verfolgt und warum interne Maßstäbe dort oft anders gesetzt werden als in herkömmlichen Unternehmen. Der Leser erkennt, dass Googles Macht nicht nur aus Daten und Marktanteilen entsteht, sondern aus einer produktiven Mischung aus Ingenieursglauben, Zukunftsoptimismus und institutioneller Risikobereitschaft. Zweitens, die Forschungsabteilungen als Motor der Zukunftsprojekte von Alphabet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den sogenannten Moonshot-Projekten, also Vorhaben mit hohem Risiko und großer möglicher Wirkung. Schulz erklärt, wie Google über Einrichtungen wie Google X bzw. X an Ideen arbeitet, die bestehende Branchen verändern könnten. Dazu gehören autonomes Fahren, Quantencomputer, Robotik, fliegende Windgeneratoren, Medikamente gegen Alterungsprozesse und Konzepte für globale Internetversorgung. Diese Projekte sind nicht bloß technische Randnotizen, sondern Ausdruck eines Geschäftsmodells, das aus dem Kerngeschäft finanziert wird und langfristige Wetten ermöglicht. Das Buch macht deutlich, dass Google dadurch über eine normale Plattformfirma hinauswächst und zu einem Forschungs- und Infrastrukturkonzern wird. Für Leser ist das besonders aufschlussreich, weil es zeigt, wie eng Geschäftsinteressen und Zukunftsforschung miteinander verbunden sind. Schulz legt nahe, dass Googles strategische Stärke gerade darin liegt, Visionen nicht als PR-Gesten, sondern als organisierte Entwicklungsarbeit zu betreiben. Drittens, die kalifornische Ideologie und die Kultur des Silicon Valley. Schulz verankert Googles Entwicklung im kulturellen und ideologischen Umfeld des Silicon Valley. Das Buch erklärt, warum dort Technik, Unternehmertum und Fortschrittsglaube besonders eng zusammengehören. Diese kalifornische Ideologie geht davon aus, dass Innovationen von freien, kreativen Teams und möglichst wenig Bürokratie besser hervorgebracht werden als durch starre Hierarchien. Dadurch wird verständlich, warum Google intern mit großen Freiheitsgraden, experimentellen Strukturen und einer starken Ingenieurskultur arbeitet. Schulz beschreibt diese Denkweise nicht nur als Managementmodell, sondern als Weltbild, das politische und gesellschaftliche Folgen hat. Denn wer Technik als wichtigste Triebkraft des Fortschritts begreift, setzt andere Prioritäten als traditionelle Institutionen oder staatliche Akteure. Das Buch zeigt so, dass Googles Stärke auch aus einer kulturellen Überlegenheitserzählung kommt. Das Unternehmen versteht sich als Ort, an dem die Zukunft nicht nur verwaltet, sondern aktiv erfunden wird. Für das Verständnis der digitalen Gegenwart ist dieser Aspekt zentral. Viertens, Google zwischen Datenmacht, Alltagshilfe und Kritik an der Monopolstellung. Das Buch behandelt auch die Ambivalenz von Googles öffentlichem Bild. Einerseits erscheint der Konzern vielen als nahezu unverzichtbar, weil seine Produkte Suche, Navigation, Smartphone-Nutzung und andere Alltagsbereiche prägen. Andererseits steht Google wegen seiner Marktmacht, seiner Datensammlung und seiner Nähe zu sensiblen Lebensbereichen in der Kritik. Schulz versucht, beide Seiten sichtbar zu machen. Er widerspricht der vereinfachten Vorstellung von Google als bloßer Datenkrake, ohne die berechtigten Sorgen über Machtkonzentration auszublenden. Gerade diese Spannung macht das Buch analytisch interessant. Google ist nicht nur ein Werbeunternehmen, sondern auch ein Anbieter von Infrastruktur. Software und Zukunftstechnologien. Dadurch wird nachvollziehbar, warum die Debatte um Datenschutz, Wettbewerb und Regulierung so schwierig ist. Schulz zeigt, dass die eigentliche Frage weniger lautet, ob Google relevant ist, sondern wie eine Gesellschaft mit einem Konzern umgeht, der sich gleichzeitig als Dienstleister, Innovationsmotor und systemische Macht etabliert hat. Schließlich die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung und die Grenzen alter Maßstäbe. Im letzten Teil weitet das Buch den Blick von Google auf die digitale Transformation insgesamt. Schulz diskutiert, wie technischer Fortschritt Arbeitswelt, soziale Ordnung und wirtschaftliche Verteilung verändert. Dabei wird deutlich, dass Produktivitätsgewinne nicht automatisch allen zugutekommen, sondern häufig stärker bei ohnehin privilegierten Gruppen landen. Zugleich steigen die Anforderungen an Qualifikation und Anpassungsfähigkeit, während einfache Tätigkeiten unter Druck geraten. Das Buch ist deshalb nicht nur eine Unternehmensanalyse, sondern auch ein Kommentar zur neuen digitalen Ordnung. Besonders wichtig ist Schulz' Hinweis, dass überkommene politische und ökonomische Modelle nicht einfach auf die Plattformökonomie übertragbar sind. Wer das Buch liest, bekommt damit keine fertigen Lösungen, aber einen klaren Rahmen, um über Regulierung, Chancengleichheit und die Rolle von Staaten in globalen Technologiemärkten nachzudenken. Diese Weitung auf die gesellschaftliche Ebene macht den besonderen Wert des Buches aus. Zusammenfassend lesenswert ist, was Google wirklich will, vor allem für Leserinnen und Leser, die verstehen möchten, wie ein globaler Technologiekonzern denkt, arbeitet und seine Zukunft entwirft. Besonders geeignet ist es für alle, die sich mit Digitalisierung, Plattformmacht, Innovationskultur und den politischen Folgen von Technikentwicklung beschäftigen. Der praktische Nutzen des Buches liegt weniger in konkreten Handlungsanweisungen als in Orientierung. Es hilft, Googles Produkte, Strategien und öffentliche Selbstdarstellung besser einzuordnen. Intellektuell schärft es den Blick dafür, dass Google nicht nur ein Werbeunternehmen ist, sondern ein komplexer Akteur zwischen Forschung, Infrastruktur und gesellschaftlicher Macht. Im Vergleich zu vielen anderen Büchern über Big Tech ist es auffallend nah an der Unternehmensperspektive und dadurch detailreich, zugänglich und ungewöhnlich anschaulich. Gerade diese Nähe ist seine Besonderheit, auch wenn manche Leser sich eine härtere kritische Distanz wünschen. Wer ein differenziertes, gut recherchiertes und breit anschlussfähiges Buch über Google sucht, findet hier eine der markantesten deutschsprachigen Darstellungen des Konzerns und seiner Bedeutung für die Zukunft. Wenn Sie unterstützen möchten, Thomas Schulz, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!